Inforadio Podcast.
Ein Jahr ist es jetzt her, dass das Coronavirus in Deutschland ankam. Nach dem Auftreten des ersten Verdachtsfalls Ende Januar 2020 hieß es, eine Bedrohung für Deutschland sei sehr unwahrscheinlich. In den 12 Monaten seither haben sich hierzulande fast 2,2 Millionen Menschen mit Covid-19 infiziert, sind rund 56.000 Menschen daran gestorben, noch immer kommen täglich hunderte Todesfälle hinzu. Um die Zahlen zu drücken, erlebt Deutschland einen nicht enden wollenden Lockdown. Die Rückkehr zur Normalität soll die Impfkampagne bringen, die seit 4 Wochen läuft. Eine wesentliche Rolle dabei, die Bürger für die Impfung zu motivieren, wird der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zugeschrieben. Die Leiterin der BZGA, wie sie kurz heißt, das ist die Ärztin Heidrun Theiß. Sie ist deshalb zu Gast bei 1222, zugeschaltet vom Sitz der Bundeszentrale in Köln. Guten Tag, Frau Professor Theiß.
Guten Tag, Frau Matter, ich grüße Sie.
Deutschland krempelt die Ärmel hoch, so heißt die Plakatkampagne, die die BZGA zusammen mit anderen verantwortet. Aber das Impfprogramm kommt nur schleppend voran. Läuft Ihre Kampagne ins Leere?
Nein, das sehe ich nicht so. Die Kampagne jetzt zur Motivation und zur Aufklärung der Bevölkerung in Sachen Corona-Impfung ist ja genauso angelegt wie alle anderen großen Kampagnen, die wir in der BZGA generiert haben, auch zum Thema Impfen. Ich erinnere da zum Beispiel an die Influenza-Kampagne, gegen die Grippe, die im Herbst gestartet ist. Auch hier haben wir ja unterschiedliche Stufen und auch unterschiedliche Anteile in den Kampagnen und auch eben unterschiedliche Botschaften. Und wir wissen ja, dass unterschiedliche Bevölkerungsteile jetzt angesprochen sind. Wir haben eine Priorisierung vorgenommen, angesichts auch der Knappheit des Impfstoffs initial, das wussten wir. Und es ist ja sehr sinnig, dass man zuerst die Hochaltrigen anspricht, Menschen, die pflegebedürftig sind und die, wie wir wissen, ja besonders gefährdet sind durch schwere Verläufe. Insofern gibt es auch in der Kampagne Abstufungen und dementsprechend haben wir jetzt sozusagen die erste Stufe gezündet.
Nun ist die Bereitstellung von Impfstoffen und die Organisation von Impfungen problematisch. Und das wird von Bürgern sehr genau beobachtet. Die überwiegende Mehrheit sieht da große Defizite. Müssen Sie nicht befürchten, dass das der Impfwilligkeit abträglich ist?
Das ist eine gute Frage. Die Impfwilligkeit hängt ja von vielen Faktoren ab. Wir wissen zum Beispiel aus unseren Befragungen, aus unseren Surveys zu wissen Einstellungen und Verhalten, die die Bundeszentrale seit vielen Jahren durchführt, wie die Menschen Impfungen gegenüberstehen. Wir wissen zum Beispiel, dass ein Großteil der Bevölkerung, überwiegende Mehrzahl, 3/4 der Bevölkerung stehen Impfungen sehr positiv und aufgeschlossen gegenüber. Wir haben etwa ein Drittel, die skeptisch sind, die sehr gut informiert sind, die aber Bedenken haben. Und wir haben einen im Verhältnis doch eher kleinen Teil, das sind etwa 3-5% von den klassischen Impfgegnern, die auch ideologische Bedenken haben. Und wenn wir uns dieses Drittel in der Mitte anschauen, Menschen, die Bedenken haben, die Fragen haben, die Ängste haben, dann gilt es, die genau zu analysieren und dann ganz gezielt zu beantworten. Und jeder, der Sorgen hat, der Ängste hat, der Befürchtungen hat, ist ja legitim, hier zu fragen. Und da ist unsere Aufgabe, dass wir diese Ängste und Sorgen nehmen, soweit es möglich ist, und auch sehr gut informieren. Und wir haben jetzt eine etwas andere Situation bei der Covid-Impfung. Angesichts der Tatsache, dass wir ja einen völlig neuen, neu entwickelten Impfstoff haben, auch auf unterschiedlicher Basis. Wir kennen die mRNA-Impfstoffe, von denen 2 jetzt zugelassen und auf dem Markt sind. Wir werden und stehen kurz bevor der Zulassung einer weiteren Art von Impfstoff, dieser sogenannten Vektorimpfstoffe. Und diese Impfstoffe sind entwickelt worden, ja im Vergleich zu den bisherigen Impfstoffen, die wir alle kennen, in einer unglaublichen Dynamik, in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Das hat viele Gründe, warum das so wunderbar geklappt hat. Und wir haben aber dadurch eben auch verkürzte Prüfphasen, insbesondere diese Phase 3, wo man ja ins Feld geht, wo viele tausend Menschen ja auch dann geimpft werden. Insofern sind das Faktoren, die selbstverständlich auch Bedenken schüren können. Aber nach all dem, was wir wissen jetzt, wir haben ja jetzt in etwa 10 Monate Beobachtungszeit, können wir ja sagen, dass tatsächlich das, was wir an unerwünschten Reaktionen auf manche Impfungen dann auch sehen, à la longue im längeren Beobachtungszeitraum, die sich in sehr geringen Grenzen halten. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und wenn ich mir überlege, auch in meiner langen beruflichen Tätigkeit, dass wir eigentlich noch nie eine solche Aufmerksamkeit hatten und ein solches Augenmerk auf Impfungen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass dem jetzt so ist, weil Impfungen sind, gerade was Prävention angeht, die potenteste Waffe, die wir haben, einer Erkrankung zuvorzukommen.
Bleiben wir doch mal bei den rund 63% der Bevölkerung, die offenbar bereit sind, sich impfen zu lassen. Viele Menschen sind doch ganz einfach mürbe, weil sie kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Man kann sich im Internet derzeit ausrechnen lassen, wann man endlich dran ist. Ein 45-jähriger Berufstätiger in Berlin, der wird voraussichtlich im Februar nächsten Jahres erstmals geimpft. Wie will denn die BZGA da Optimismus zünden? Das geht doch nicht allein mit Sachinformationen.
Nein, das ist richtig. Information ist das eine. Das ist das eine Standbein, sehr transparent, sehr offen, klar zu kommunizieren, welche Befunde wir haben. Und was wir ja auch gesehen haben, ist, dass wir ja wissenschaftliche Erkenntnisse haben, die täglich neu generiert werden. Und das ist ja etwas, was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Wir haben hier eine Pandemie ungeahnten Ausmaßes. Wir hatten keine Gelegenheit, eine solche Situation zu proben vorher. Und deshalb ist es einfach auch wichtig, zu kommunizieren, dass wir neue Erkenntnisse gewinnen und dass wir dadurch auch Fortschritte machen. Dieses eine Standbein ist eben das Wissen, neue Erkenntnisse aufzubereiten aus der Wissenschaft und sie klar und zielgruppenspezifisch dann auch zu kommunizieren. Das andere Standbein ist die Motivation und da haben Sie absolut recht. Es ist nachvollziehbar, dass man jetzt nach einem Jahr tatsächlich pandemiemüde geworden ist. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass die Menschen auch spüren, ja, also es wird alles getan, um aus dieser Situation herauszukommen. Und auf der anderen Seite haben wir in der Tat diese potente Waffe mit den Impfungen. Und jetzt gilt es diese letzte Strecke. Ja, wir haben schon einen großen Teil zurückgelegt. Wir haben ein ganzes Jahr jetzt schon durchgehalten. Es ist ja frustrierend in der Tat, wenn man sich um Impftermine bemüht. Aber auch dazu sagen, diese Priorisierung macht Sinn, weil wir natürlich Menschen haben, die besonders vulnerabel sind. Die Hochaltrigen habe ich angesprochen, auch Multimorbide mit mehreren Vorerkrankungen, aber auch alle die, die an der Front stehen. Ich erinnere an die Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken, die auf Intensivstationen oder in Notaufnahmen ja konfrontiert sind, auch mit erkrankten Menschen, vielleicht infizierten Menschen, die aus anderen Gründen in die Klinik oder in die Notaufnahme kommen. Hier sind Menschen an vorderster Front, auch in der Pflege, die tagtäglich vielleicht auch, das wissen wir auch, ja auch aus anderen Ländern, sehr betroffen sind von Infektionsrisiken, aber auch von möglicherweise schweren Erkrankungen bis hin zum Tod. Und die gilt es besonders zu schützen. Und wir haben auch da in der akuten Versorgung, im Kontakt mit Menschen, auch andere Berufsgruppen. Ich erinnere zum Beispiel an Hebammen oder an andere, an Physiotherapeuten, wo man, oder auch in der Pflege, wo ich zum Beispiel bei Demenzerkrankten, wo ich natürlich körpernahe Tätigkeiten ausführen muss und mich dann vielleicht nicht immer so hundertprozentig schützen kann. Und diese Menschen gilt es dann tatsächlich auch baldmöglichst dann zu schützen und mit den Impfungen zu versorgen.
Frau Professor Theis, Sie haben gerade die Priorisierung nach Alters- und Gefährdungsgruppen angesprochen. Nun erweist sich aber gerade ein Vakzin als ungeeignet für eine bestimmte Gruppe. Das bringt ja die Priorisierung dann auch wieder durcheinander. Müsste man nicht ganz offen sagen derzeit, dass es noch eine ganze Weile einfach weitergewurstelt werden wird? Einfach weil diese Pandemie und ihre Bekämpfung so viele Risiken birgt. Also wäre das nicht ehrlicher? Wäre Ehrlichkeit nicht der Ton der Stunde?
Also ich glaube, die Ehrlichkeit, die Sie ansprechen und die Transparenz, die ist über die ganzen Monate realisiert worden. Ja? Ich habe das noch nie erlebt in der Wissenschaftskommunikation, dass quasi, ich würde mal sagen, from bench to bedside, also sofort Erkenntnisse aus dem Labor, ohne dass man sie jetzt validiert hat durch verschiedene weitere Versuche, sind sofort kommuniziert worden in einer unglaublichen Dynamik. Das ist manchmal Fluch und Segen, das muss man tatsächlich so sehen. Aber ich glaube, diese Transparenz und die Offenheit, die ist gewahrt. Das ist sowohl von Seite der Wissenschaft passiert, wie auch von Seiten der Politik. Und das ist ja auch genau das, was Vertrauen in der Bevölkerung schafft. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, auch diese Offenheit und diese rasche Kommunikation birgt natürlich auch Risiken, weil man manche Theoreme und manchmal manche Erkenntnisse dann auch wieder korrigieren muss, weil es eben andere Evidenzen und andere neue Wissenschaft Belege gibt, die dann auch ein Umsteuern erfordern. Deshalb würde ich das in keinster Weise als Wursteln bezeichnen, sondern im Gegenteil als so weit strategisch geplant und so weit nach vorne auch durchdacht, wie es eben angesichts der Situation sowohl von Seiten der Wissenschaft als auch von Seiten der Politik und der Maßnahmen, die erforderlich waren, dann auch möglich waren. Und ich glaube, das muss man auch immer in Relation setzen.
Sie hören 1222, diesmal mit Professor Heidrun Theis, Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Frau Professor Theis, die BZGA wird die Motivlage der Bürger ja sicher analysiert haben, die sie überzeugen wollen. Wovon hängt die Impfbereitschaft eigentlich ab?
Ja, das ist auch nach Zielgruppe und nach Teilen der Bevölkerung sehr unterschiedlich. Also ich hatte genannt die Skepsis, die wir an manchen Stellen spüren. Wir wissen aber auch aus unseren Befragungen, dass es ganz unterschiedliche Gründe gibt, die Menschen hindern. Und manchmal sind diese Gründe relativ banal. Wir wissen zum Beispiel aus den Befragungen, dass jetzt mal auch projiziert auf die anderen Impfungen, dass 42% der Bevölkerung den Impftermin einfach verpasst oder vergessen haben. Dass ein Drittel die Krankheit, gegen die sie geimpft werden sollen, gar nicht als besonders schwer einschätzen. Dass die Angst vor Nebenwirkungen, die man manchmal ja so sehr im Vordergrund sieht, dass die bei 29% der Bevölkerung vorhanden ist und dass etwa ein Viertel, genau 23%, tatsächlich aufgrund von impfkritischen Berichten in den Medien auf eine Impfung verzichten. 21% zum Beispiel glauben nicht, dass eine Impfung vor der Krankheit schützt. Und ganz banal, jedem Fünften war es einfach zu zeitaufwendig, deswegen zum Arzt oder zur Ärztin in die Praxis zu gehen. 15% in unseren Befragungen haben Impfungen generell abgelehnt. Und was man auch sagen muss, 10% haben im Bekannten- oder Freundeskreis Meinungen gehört, die von der Impfung abgeraten sind. Und was ich besonders bedenklich finde, dass weiteren 10% von einem Arzt oder einer Ärztin von der Durchführung der Impfung abgeraten wurden. Und das kann eigentlich nicht sein, wenn wir um den Segen der Impfungen wissen.
Sie haben sich also ziemlich genau angeguckt, wie die Motivlage ist. Immerhin 14% der Skeptiker in der Corona-Krise, Impfskeptiker bei SARS-CoV-2, würden sich wohl impfen lassen, wenn ihre Freiheitseinschränkungen aufgehoben würden. Also die Zahl der Impflinge könnte erheblich gesteigert werden, wenn die Leute wieder ins Kino, ins Restaurant, ins Fitnessstudio könnten. Ich nehme mal an, das ist in allen anderen, bei Masern, Grippe und so weiter nicht so. Geht die BZGA denn auf diese Diskussion überhaupt ein? Welche Haltung nimmt Ihre Behörde dazu ein?
Das ist jetzt primär nicht unsere Aufgabe, aber natürlich haben wir eine Haltung dazu. Und ich denke, das ist ja auch eine Problematik, die wir auch bei anderen Impfungen sehen. Wir wissen ja, dass je nach unterschiedlicher Erkrankung, gegen die wir schützen müssen, also unterschiedlichen Impfstoffen auch, wir eine gewissen Prozentzahl der Bevölkerung impfen müssen, also um diese sogenannten Herdenimmunität zu erreichen oder den Gemeinschaftsschutz, wie wir das besser nennen. Jetzt hier bei der Covid-Impfung werden das wahrscheinlich so die 70% etwa sein, die wir erreichen müssen. Und auch bei den anderen Impfungen sehen wir, dass diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer sich nicht impfen lassen wollen, ja dann auch Privilegien genießen, nämlich, dass wenn wir diese Herdenimmunität, diesen Gemeinschaftsschutz erreicht haben, dass dann die anderen sozusagen in dieser Sicherheit dann eben auch mitschwimmen, dass die Erkrankung so weit zurückgedrängt ist, dass man eben keine Infektionen mehr befürchten muss. Und daraus dann auch noch also Privilegien auf der einen Seite oder Nachteile auf der anderen Seite zu generieren, ich glaube, das ist nicht zielführend, weil wir diese Spaltung nicht provozieren sollten, Menschen, die geimpft sind, dann denen gewisse Privilegien einzuräumen, sondern tatsächlich zu sagen, wir üben hier den Schulterschluss und gehen gemeinsam durch diese letzten Wochen, Monate der Pandemie, um dann auch gemeinsam wieder öffnen zu können.
Frau Professor Theis, diese Impfkampagne wird noch ein bisschen länger dauern. Und sobald die Engpässe bei der Impfung bewältigt sind, sobald immer mehr Menschen geimpft sind, wird diese Frage des, Sie sprechen von Privilegien, ich spreche von Freiheitsspielraum, wird diese Frage des Freiheitsspielraums an Wucht zunehmen? Das ist doch eine elementare Frage, eine ganz wichtige Frage der öffentlichen Kommunikation. Wie will man denn damit umgehen?
Also ich denke, und so ist auch die Kampagne konzipiert, dass wir jetzt erstmal nach den Priorisierungsstufen die Menschen unterschiedlich ansprechen, also unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die dann auch adressiert werden. Im weiteren Verlauf, um diese Motivation hochzuhalten, ist es natürlich auch sinnvoll, dann mit Testimonials zu arbeiten. Ja, das wissen wir auch. Wir haben alle unterschiedliche Vorbilder. Und wenn die vorangehen und wenn die auch nochmal diese Motivation stärken können, ich glaube, dann haben wir auch eine andere Art der Solidarisierung. Und ich glaube, wir brauchen diese Solidargemeinschaft, um jetzt hier diese letzte Wegstrecke noch bewältigen zu können. Wir haben es ja sehr eindrücklich gesehen in der ersten Welle, wozu Menschen fähig sind. Also ich war selbst beeindruckt, wie die Nachbarschaftshilfe funktioniert hat, wie man auch plötzlich in der Anonymität, in der bisherigen Anonymität, in der man oft nebeneinander gelebt hat, jetzt plötzlich diese aufgebrochen wurde und trotz aller Vorsicht dann auch diese Kontakte entstanden sind. Man hat füreinander eingekauft, man hat geguckt, ob man jemanden mitnehmen kann zum Arzt oder was auch immer erforderlich war. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Solidaritätsgedanken wieder neu beleben, weil es tatsächlich nur so ist, wenn wir auch rechts und links gucken und sagen können, also einerseits natürlich, was kann ich für mich tun? Und da ist die Impfung natürlich das beste und probateste Mittel, was wir haben. Aber auf der anderen Seite, auch wenn ich dann dieses Privileg genieße, dann auch zu sagen, jetzt gehe ich nicht einfach wieder nach vorne und gucke, wo meine Freiheiten sind und wo meine Interessen sind und wie ich die durchsetzen kann, sondern tatsächlich das Ganze eben auch in der nötigen Vorsicht und auch mit der nötigen Verantwortung mir selbst gegenüber und auch den anderen gegenüber dann zu realisieren.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie haben dieses Phänomen genannt, dass es gerade unter Pflegepersonal viele gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Ist das für Sie eigentlich nachvollziehbar?
Ja, das ist richtig. Das gehört genau zu dieser Zielgruppenanalyse. Also ich bin, und das muss ich vorausschicken, ich bin noch nicht überzeugt, dass man auch hier dieses Pauschalurteil, die Menschen in Pflegeberufen sind impfunwillig, das würde ich so nicht stehen lassen. Ich würde auch da genauer hingucken. Und auch da gibt es natürlich, so wie ich es vorhin skizziert habe, auch Impfgegner, diese ideologischen Impfgegner. Es gibt aber auch diese Skeptiker und diese Skepsis. Und wenn ich natürlich höre solche Botschaften wie zum Beispiel, ich nenne das ganz klassisch Fake News, die Impfung kann unfruchtbar machen oder die Impfung hat unerkannte Langzeitschäden und verursacht Schäden, dann muss ich sagen, dann gibt es unterschiedliche Gründe, warum Menschen und Personen zu diesen Einstellungen kommen. Und ich denke, auch da liegt eine Aufgabe auch bei uns, das würde ich auch in der BZGA sehen, aber auch in allen anderen Bereichen, wo dazu beigetragen wird, und wir sehen das sehr positiv auch an vielen anderen Stellen, wo das ja auch versucht wird, die Informationen sehr transparent und auch auf unterschiedlichstem Wege zu transportieren. Dass man nämlich kommuniziert, dass es bekannt ist, dass selbstverständlich Nebenwirkungen, wenn ich mal so nennen darf, das sind eigentlich gar keine im klassischen Sinne Nebenwirkungen, sondern es sind zum Teil einfach erwartbare Wirkungen. Wenn wir uns mal vor Augen führen, was passiert denn bei einer Impfung? Ich bringe eine Flüssigkeit, ein bestimmtes Volumen an Fremdstoff in den Körper. Das wird in den Muskel gespritzt. Jetzt hier in dem Falle in den Deltoideus am Oberarm. Das ist erstmal ein Fremdkörper, der in den Muskel gespritzt wird. Das führt zu Lokalreaktionen. Das ist ganz normal und das ist etwas, was wir bei jeder Impfung sehen. Das kann zu Brennen, zu Schmerzen, zu Rötungen, zu Schwellungen an der Einstichstelle führen. Das ist erstmal was Normales, was Vorübergehendes. Dann können wir generalisierte Wirkungen haben. Also wir können zum Beispiel eine leichte Impfreaktion sehen systemisch. Also dass der Körper leichte Temperaturen bis hin zu leichtem Fieber entwickelt. Dass man Muskelschmerzen hat, dass man vielleicht Kopfschmerzen hat, dass man so eine allgemeine Schlappheit spürt. Das ist keine Nebenwirkung. Das sind im Grunde erwünschte Reaktionen, weil ich sehe, dass der Körper sich mit diesem Antigen, mit diesem Virus oder mit den Virusbestandteilen auseinandersetzt. Dann haben wir Wirkungen, die auch in unmittelbarem zeitlicher Korrelation zur Impfung passieren können. Das sind zum einen diese sogenannten Synkopen, also Ohnmachtsanfälle. Das habe ich, als ich in den Schulen geimpft habe, bei Reihenimpfungen auch mehrfach erlebt. Also meistens sind es schlanke, junge Menschen, die einfach einen Kreislauf, einen Blutdruckabfall erleiden, Kreislaufreaktion. und dann ohnmächtig werden. Auch das hat nicht unmittelbar etwas mit dem Impfstoff zu tun, sondern mit den Umständen der Impfung. Was anderes sind die allergischen Reaktionen, die wir jetzt hier auch an einigen Stellen gesehen haben. Das ist etwas, was man auch erwarten und vorhersehen kann und wo man sich dann darauf einrichten kann. Deshalb gibt es auch Notfallsets. Ja? Jeder Notarzt weiß das, jeder Impfarzt weiß das, dass man das vorhalten muss. Deshalb ist es wichtig, eine Vorgeschichte zu erheben und zu fragen, ob eben im Kontext von anderen Impfungen etwas Ähnliches aufgetreten ist. Und dann sind das erwartbare Reaktionen. Und dann gibt es Dinge, die man eben à la longue möglicherweise beobachten muss. Unerwünschte Wirkungen, die eintreten können. Dafür gibt es die Möglichkeit, die zu melden beim Paul-Ehrlich-Institut. Das gibt es auch schon lange etabliert, wo dann sogenannte Impf-Surveillance aufgesetzt wird. Ein System, wo sowohl Impflinge als auch, also geimpfte Menschen, als auch die entsprechenden Ärzte oder Ärztinnen, behandelnde Ärzte, das dann auch melden können. Und eine allerletzte Gruppe, und das ist etwas, glaube ich, auch, was man sehr transparent kommunizieren muss. Es wird bei einer solchen Zahl von geimpften Menschen im Millionenbereich, wie wir sie jetzt hier in der Kürze der Zeit ja haben werden, auch Ereignisse eintreten, die rein statistisch gesehen auch erwartbar sind, die aber mit der Impfung per se überhaupt gar nichts zu tun haben. Also es wird Schlaganfälle geben, es wird Herzinfarkte geben, es wird Unfälle geben von Menschen, die aus dem Impfzentrum sich nach draußen bewegen, sich ins Auto setzen und einen Unfall verursachen oder auch in Unfälle verwickelt sind. Das hat aber per se gar nichts mit der Impfung zu tun, sondern das sind rein statistisch erwartbare Ereignisse, die eintreten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das weiß und dass man das dann entsprechend einordnen kann. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass die Medien das auch entsprechend uns helfen und unterstützen, diese bekannten Dinge einfach auch zu verbreiten.
Mit diesen Beobachtungen können Sie natürlich jene umstimmen, die auf Faktenlage, auf Faktenbasis urteilen. Aber nun gibt es ja auch gar nicht wenige Corona-Leugner in den Gesundheitsberufen. Sie haben schon die Ärzte genannt, die falsche Maskenatteste ausstellen vorhin. Das sind ja ideologische Superspreader, wenn man so will. Untergräbt das die Botschaft der BZGA?
Das ist richtig, dass Sie das ansprechen. Und das sind in der Tat Dinge und Personen, die uns das Leben schwer machen. Aber ich habe auch oft genug ja in den vielen 100 Impfungen, auch bei den Reihenuntersuchungen und Impfungen, die wir durchgeführt haben in Schulen, bin ich auch auf solche Menschen gestoßen. Und es ist sehr schwierig, im Gegensatz zu dieser anderen Gruppe der Impfskeptiker, die zu überzeugen. Weil, wie gesagt, da oft ideologische Einstellungen und Ideologien dahinter stehen. Es lohnt sich aber trotzdem, ins Gespräch zu kommen. Und ich denke, es sind zwei Dinge, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist, dass man ganz klar auf der Evidenz der Faktenlage basierend auch da informiert. Das wird nicht immer fruchten, das wird auch nicht immer überzeugen. Aber ich glaube, es ist mir auch immer wichtig und es ist auch, wir als BZGA sind der Ressortforschungseinrichtung, uns ein ganz großes Anliegen zu sagen, Daten und Fakten sind das Beste, was wir auch den Fake News entgegensetzen können. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, und das ist auch wichtig zu transportieren. Immer wenn ich Bedenken und Einwände habe, mögen sie berechtigt sein oder auf der entsprechenden Faktenlage beruhen oder der widersprechen. Ich muss ja immer abwägen, was ist das Risiko einer Impfung und was ist das Risiko einer Erkrankung. Und gerade vor dem Hintergrund der Berichte, jetzt nicht nur einzelner Kasuistiken, sondern der langen Beobachtungsdauer, die wir jetzt haben, von schweren und schwersten Verläufen bis hin zu extrakorporaler Perfusion, also diesem ECMO, wo die Lungenbeatmung, die man maschinell durchführt, gar nicht mehr ausreicht, um ausreichend Sauerstoff dem Menschen zuzuführen, sondern das über extrakorporale Systeme machen muss und wo wir wissen, dass die Erfolgschancen 1:1 stehen. Diese ganz schweren Verläufe mit langer Liegedauer auf den Intensivstationen, mit wirklich sehr aufwendiger Pflege, und auch medikamentöse, also therapeutischem Regime auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Menschen, die glücklicherweise dann die Erkrankung auch überstehen. Da haben wir Beispiele von jungen, gesunden Menschen, die keinerlei Vorerkrankungen hatten, die auch schwerste Verläufe nehmen können und die dann eine lange Rekonvaleszenz haben, also bis sie wieder den alten Zustand vielleicht auch gar nicht mehr erreichen, mit ja möglicherweise Folgen, die wir jetzt auch noch gar nicht absehen können, vielleicht auch kognitiver Art. Also wir wissen, dass das Virus ja, und soweit haben wir auch Erkenntnisse auch aus Obduktionen, dass ja quasi jedes Organ Schaden nehmen kann. Und wenn wir uns dann mal ausmalen, was das à la longue bedeutet, ich glaube, wenn wir all das betrachten und dann die im Moment erkennbar extrem niedrigen Risiken der Impfung dagegen halten, auch wenn wir noch nicht alles genau wissen, wenn wir auch diese neuen Impfstoffe haben. Ich glaube, dann ist es so eindeutig und die Beweislage so erdrückend, dass man auch das immer den Impfleugnern und Corona-Leugnern entgegensetzen kann und muss. Und vielleicht als allerletztes noch, was wir uns natürlich auch immer als Auftrag, was uns als Auftrag gegeben ist, eigentlich vor die Fake News zu kommen mit den Daten und Fakten, ja, dass wir nicht erst dann nachher mühsam versuchen müssen, die zu entkräften, sondern tatsächlich im Vorwege, und das ist auch eine Motivation, sehr transparent und ad hoc zu kommunizieren bei all den Risiken, die ich geschildert habe, dass man quasi unmittelbar Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnis erlebbar macht und verstehbar macht. Und das ist jetzt auch die Stunde der Wissenschaftskommunikation, so sehe ich das. Und wir haben ja viele Beispiele, wo das auch sehr gut gelingt, bei all den Restriktionen, denen wir da auch begegnen. Aber ich glaube, es wird auch zukünftig so sein, dass es jetzt nicht nur im Bereich der Virologie und der Epidemiologie versucht wird, mit den Modellierungen und mit all den Begrifflichkeiten, die wir ja vor einem Jahr alle noch gar nicht kannten und die jetzt quasi am Gartenzaun, wenn da der R-Wert thematisiert wird oder andere Modelle, die im Bereich der Epidemiologie wichtig sind, Berechnungen oder Inzidenzen, das wird so alltäglich, ist schon in den alltäglichen Wortschatz eingedrungen. Ich glaube, dass wir das auf anderen Gebieten der Wissenschaft auch so diese Entwicklung haben werden und ich würde es mir eigentlich wünschen. Weil Wissenschaft soll ja nicht im Elfenbeinturm passieren, sondern sie soll im Sinne der Translation auch zu den Menschen kommen und übersetzt werden und dann auch tatsächlich, also das sind die Daten für Taten, dann auch erlebbar werden.
Ja, und wer das in dieser Corona-Krise sehr erfolgreich gemacht hat, das war der NDR mit dem Coronavirus-Update mit den Virologen Christian Drosten und nun inzwischen auch Sandra Ziesek. Warum ist das der BZGA nicht eingefallen? Das wäre doch eigentlich genau das Medium gewesen, mit dem Sie die Bundesbürger informieren könnten. Stattdessen haben Sie eine Webseite, die doch sehr trocken ist.
Ja, ich möchte vielleicht noch mal erinnern, wo und wie wir aktiv waren. Diese Pandemie, ich hatte das schon angedeutet, ist etwas anderes als die klassische Arbeit der BZGA, so wie man sie kennt aus den klassischen Kampagnen. Ich glaube, alle kennen Deutschland sucht den Impfpass. Wir kennen alle Gib AIDS keine Chance, die Kampagne jetzt zu Liebesleben geworden ist, mit der zweiten Botschaft, eben die sexuell übertragbaren Erkrankungen neben der Kondombotschaft auch noch zu platzieren. Wir haben andere Kampagnen, die Menschen kennen. Man nimmt uns wahr über diese Kampagnen, man nimmt uns wahr insbesondere auch über die Plakate. Aber Plakate sind nicht alles. Gerade jetzt haben wir erfahren, dass wir sehr und noch mehr als sonst zielgruppenspezifisch kommunizieren müssen und analysieren müssen, was die Menschen bewegt, wie wir sie erreichen, über welche Kanäle und welche Botschaften ankommen und was dort rezipiert werden kann. Und wir haben in der Pandemie, und das ist sicherlich im Verborgenen, ein Stück weit auch im Verborgenen passiert, wir haben gerade initial zu Beginn der Pandemie mit diesen ganz dynamisch wechselnden Botschaften. Ich erinnere nur, wir haben am Anfang das Händewaschen, also die Hygiene propagiert, dann das Abstandhalten, das Social Distancing, dann das Maske tragen. Also die Botschaften haben sich sehr rasch verändert. Das wäre mit Plakaten auf der fernen Leinwand gar nicht machbar gewesen. Stattdessen waren wir ganz nah bei den Menschen. Wir haben mit unseren ganzen Praxispartnern, im kommunalen Kontext, auf allen Ebenen, auf Bund, auf Land, auf kommunaler Ebene, ganz intensiven Austausch gepflegt. Wir haben die Beratungsstellen gefragt, wir waren in den Kitas, wir waren in den Pflegeheimen, wir waren in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber haben uns befragt. Wir waren in der Pflege, wir waren an unterschiedlichsten Stellen, wo Menschen mit der Pandemie konfrontiert waren und in unterschiedlichste Bedrängnis kamen, bis zuletzt hin zu den Obdachlosen. Und dort haben wir sehr bedarfsgerecht und on demand sozusagen und am unglaublichen Tempo Materialien generiert für die Schulen, virtuelle Pakete, die abrufbar waren mit Materialien, die man dort gebraucht hat. Und ich glaube, da war die BZGA genau an der richtigen Stelle. Und ich denke, wo nicht zuletzt natürlich hat man und waren wir auch beteiligt, sehr aktiv bei der Dachkampagne, die ja von Seiten der Bundesregierung, von Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit ja auch gestartet wurde, mit dem Hashtag zusammen gegen Corona. Da ist ja viel auf Social Media auch passiert. Auch da wieder sehr zielgruppengerecht. Und wir haben all unsere Programme, die wir haben, wo wir die Menschen auch in ihren unterschiedlichen Lebenslagen adressieren, also sprich ältere Menschen. Dort haben wir digitale Tools zur Verfügung gestellt. Ich erinnere noch genau an Ostern, wo wir gesagt haben, man kann sich nicht mehr besuchen. Die älteren Menschen können nicht Kontakt zu ihren Enkelkindern und den Kindern aufnehmen. Also wie können wir da unterstützen? Da haben wir auf unserer Website ganz praktische Hinweise gegeben. Also wie sind denn die digitalen Endgeräte zu bedienen? Auch sehr freundlich. Wir haben das, was an uns herangetragen wurde. Warum haben wir leichte Sprache für Menschen oder die hörbeeinträchtigt sind. Also die unterschiedlichsten Bedarfe. Ich erinnere an die mehrsprachigen, vielsprachigen Materialien in 13 Fremdsprachen unsere Materialien zur Verfügung gestellt, Erklärvideos generiert, manche spracharme Materialien mit einfachen, bildhaften Darstellungen zur Verfügung gestellt. Das alles ist in der Tat abrufbar und auch nachzuvollziehen auf dieser Seite infektionsschutz.de, die, und das möchte ich auch nochmal sagen, initial keine Kampagnen-Webseite war. Also wir mussten da auch noch die umgestalten mitten in der Pandemie im laufenden Tagesgeschäft. Und da auch nochmal zurück, wir sind als Bundesbehörde an unsere rechtlichen Vorgaben gebunden. Und wir haben ein Infektionsschutzgesetz, das in der Tat angepasst worden ist, was uns aber eine ganz klare Rolle zuschreibt, nämlich die wissenschaftlichen Fakten und Daten so aufzubereiten, dass sie für die Bürgerinnen und Bürger zugänglich sind. Und zwar so konkret in einer Verwaltungsvorschrift, dass wir sie einstellen sollen auf unserer Webseite. Also auch da ist das Arbeiten der BZGA konform gegangen und eben auch anders, wie wir sonst in den einzelnen Teilbereichen haben. Aber um nochmal auf die Kampagne zurückzukommen, initial zusammen gegen Corona, dann waren wir auch sichtbar im Kontext der Influenza-Impfung. Das möchte ich auch nochmal in Erinnerung rufen, auch da mit demselben Ziel, um die Versorgungssysteme zu entlasten und jetzt natürlich auch ganz aktiv in einem Schulterschluss mit unseren Schwesterbehörden, also mit dem Robert-Koch-Institut und dem Paul-Ehrlich-Institut und dem BfArM unter dem Dach des Bundesministeriums für Gesundheit, dass wir hier auch mit der geballten Expertise, die in den unterschiedlichen Häusern vorhanden ist, uns auch eben für die Bevölkerung geballt dem entgegenzustehen und auch mit dem Bundespresseamt, mit der Bundesregierung insgesamt, haben wir in einzelnen Teilbereichen, ich erinnere initial, als wir Mund-Nasen-Bedeckungen gesehen haben, welche Schutzwirkung die haben, für das Gegenüber sind wir da auch in Kooperation getreten, auch im Austausch mit der Bundesministerin für Migration. Da gab es Austausche an vielen Stellen, also da ist für diese nationale Herausforderung, diesen nationalen Kraftakt, den wir bewältigen müssen, sind da viele Aktivitäten und viele Netzwerke auch aktiviert worden, und um da den Schulterschluss zu generieren. Und nicht zuletzt erinnere ich, dass wir als BZGA, ich habe es schon erwähnt an anderer Stelle, sehr nah bei den Menschen sind und diese Netzwerke auch alle gehoben haben, um hier sehr dicht auch die Bedarfe und die verschiedenen Lebenslagen aufzuspüren und dann sehr bedarfsgerecht auch zu produzieren und den Menschen hier Informationen zur Verfügung zu stellen.
Frau Professor Theis, vor einem Jahr ist SARS-CoV-2 über uns hereingebrochen und wird Impfungen hin oder her noch einige Weile bei uns bleiben. Sind wir denn, und das zum Schluss, auf die nächste Pandemie vorbereitet?
Ich würde sagen, das war jetzt ein Lehrstück par excellence. Ich glaube, jeder und jede hat hier eine ganze Menge gelernt. Wir werden anders aufgestellt sein, gesamtgesellschaftlich, auch in der Bewältigung von Krisen. Wir müssen uns neu sortieren. Ich denke auch, was wir differenzieren müssen, Krisen, allgemeine Notlagen und auch erregerspezifische, pandemische, klassische neue Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Wir werden sehr gut die interpandemische Phase nutzen als BZGA, aber ich glaube auch gesamtgesellschaftlich, weil wir mit Sicherheit davon ausgehen können, dass eine nächste Pandemie kommen wird. Ich glaube, die Menschen waren noch nie so sensibilisiert für die eigene Gesundheit, wie man sich selbst, aber auch die Gesellschaft insgesamt sich aufstellen kann. Wir haben an vielen Stellen dazugelernt, die Digitalisierung wird unseren Alltag verändern. Aber ich glaube auch und ich hoffe auch darauf, dass wir diese Solidarität in der Gesellschaft haben werden. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir die Ressourcen, die wir haben und die vielfältige Expertise, dass wir die nicht nur auf Eigeninitiative oder mit einzelnen Expertinnen und Experten, die wir hören, die mehr oder weniger prominent dann auch sich äußern und auch sehr zur guten Bewältigung der pandemischen Lage beitragen, dass wir viele andere Ressourcen, die wir haben, da auch noch heben. Und die Herausforderungen sind ja jetzt nicht nur im klassischen infektiologischen Sinne zu bewältigen, sondern ich erinnere nur daran, wir haben jetzt in den Zeiten, wo wir im Homeoffice zusammenrücken müssen. Wir wissen, wir haben noch keine gesicherte Datenlage, aber wir wissen, dass die Gewalt zunimmt, dass auch die Gewalt vor allem gegenüber Kindern zunimmt, dass wir angesichts des Bewegungsmangels und der vielleicht nicht so ganz adäquaten Essgewohnheiten, dass wir vielleicht auch da à la longue vielleicht die Entwicklung von Diabetes und anderen Dingen in den Blick nehmen müssen, dass wir angesichts der Stressoren, die uns da alle ereilen, auch die psychische Gesundheit mehr in den Blick nehmen müssen. Und dass, wenn wir wieder nach draußen gehen, uns draußen bewegen, all das, was wir jetzt zurückstellen mussten und die neuen Freiheiten dann genießen, hoffentlich alle gut geimpft, dass wir uns dann wieder den anderen drängenden Herausforderungen stellen müssen, sprich, was macht der Klimawandel mit uns, mit unserer Gesundheit? Auch das vielleicht ein Faktor, den wir dann nochmal deutlicher in den Blick nehmen, wenn wir dann hier diese Pandemie gut hinter uns gelassen haben.
Vielen Dank, Frau Professor Theiss.
Inforadio Podcast.